Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Heute ist letzter Sonntag im Kirchenjahr, Totensonntag, Ewigkeitssonntag. Wir blicken hinüber zum Advent, auf die Kerzen, auf das Licht der Weihnacht. Für den heutigen Sonntag ist eine Bibelstelle vorgeschlagen für die offizielle Lesung nach der Perikopenordnung. Und das möchte ich ganz voranstellen. Und zwar heißt es im Johannesevangelium im 5. Kapitel: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören werden, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens. Die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Ja, Egmont Brüll, der heute Nachmittag mit euch gemeinsam diesen Gottesdienst feiert und vor euch steht, geboren in Zschopau im Erzgebirge, groß geworden in der Deutschen Demokratischen Republik, gelernter Elektromonteur, hab einen Hauptbahnhof in Karl-Marx-Stadt zum Teil mit ab und auch wieder ein bisschen aufgebaut. Ausgebildeter Theologe in Ost-Berlin und später noch an der Universität in Leipzig. Und dann nach der friedlichen Revolution noch in den dritten Beruf, den Journalismus, gewechselt. Und seit 1992 bin ich mit meiner Frau Heidrun in Kassel zu Hause zum Aufbau West. Aber immer, wenn es irgend geht, komme ich auch gerne nach Sachsen und ins Erzgebirge. Ich komme jetzt gerade aktuell auch aus der Oberlausitz. Da hatten wir Israel-Tage, Maßarbeit Gottes im Blick auf meinen Gesundheitszustand und auch im Blick das, was euer Bumuckel sich ausgedacht hat für die nächste Woche. Also wir waren jetzt die letzte Belegung. Allen anderen muss abgesagt werden, weil das Haus dann auch schließen muss. Es war Maßarbeit, so viel zu mir, auch im Blick auf meinen Gesundheitszustand. Ich kriegte Mitte Januar, trotz aller Vorsorgeuntersuchung und Fitness und sonst allem, die Diagnose schwerer Magenkrebs, großer Tumor. Hatte dann am 3. Mai große Operation in der Universitätsklinik in Göttingen. Komplett der Magen raus, komplett die Galle raus, Blinddarm raus und auch 38 Lymphknoten. Ich habe den Herrn gar nicht lange gefragt, warum, Herr, warum nur denn gerade ich? Sondern habe das sehr schnell umgewandelt, bin dabei, jetzt auch ein Buch darüber zu schreiben. Herr, wozu? Was hast du noch vor mit mir? Wozu? Und ich kann euch sagen, ich bin im Krankenhaus so vielen Menschen begegnet, denen ich Zeugnis geben konnte, die vielleicht überhaupt nichts erfahren hätten vom Heiland. Ärzte, die mich operiert haben, der Professor, Krankenschwestern. Toi, 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 Herr Brüll. Ja, ich sagte, das hilft bei mir nicht. Und dann konnte ich was erzählen vom Heiland und von diesem Gottvertrauen. Und in diesem Gottvertrauen lebe ich und habe dann auch vor 8 Wochen nochmal einen schweren Rückschlag bekommen. Ich hatte nahezu Darmverschluss, über 3 Liter Wasser im Bauch und bin gerade erst vor 4 Wochen aus der Klinik entlassen worden, habe nochmal abgenommen. Jemand sagte zu mir, Ecki, bei dir muss man ja 2-mal hingucken, damit man dich einmal sieht. Aber ich lebe noch und bin bei euch und bin dem Herrn so dankbar, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können. Als Thema hatten wir uns vorab geeinigt oder abgesprochen, Welt im Wandel, Bewährung und Bewahrung im Sturm der Zeiten. Ich habe eine biblische Klammer, das sind Worte aus dem Propheten Daniel, beziehungsweise eben Teile seiner Lebensgeschichte. Also wer mitlesen möchte, eine erste Klammer zu Beginn aus Daniel 1 und dann schauen wir nochmal in Daniel 6 zum Schluss und ich gucke auf die Uhr, dass wir vor Mitternacht fertig sind. Prophet Daniel. Die Geschichte kurz zu erzählen, Nebukadnezar hatte Jerusalem, Juda erobert und der Nebukadnezar, König von Babylon, hatte eine Idee. Die besten der besten jungen Männer, die nehmen wir mit nach Babylon, die werden am Königshof ausgebildet nach babylonischer Weise und dann habe ich ganz treue Diener. Die Türken haben das sehr viel später gemacht, mit der sogenannten Knabenlese, haben christliche Knaben aus Rumänien, aus Bulgarien, 12, 13, 14, 15-Jährige verschleppt und in ihrem Sinne ausgebildet, man könnte es auch deutsch sagen, Gehirnwäsche. Ihre ganze Familiengeschichte, ihren christlichen Glauben, ihre Herkunft, ihre Nationalität, alles sollte ausgelöscht werden. Und neu geprägt das Türkentum. Hier beim Daniel, alles sollte ausgelöscht werden. Die Erinnerung an Jerusalem, an Juda, an die Familie, an die Herkunft. Und den Stempel draufkriegen, Babylon. Das war die Geschichte, das ist der Anfang vom Daniel. Und dann heißt es, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte. Es war also befohlen worden, dass die jungen Männer nicht nur die Lehre, sondern auch die Speise der Babylonier bekommen, sogar vom Tisch des Königs von Babylon, essen und trinken. Ja, besser kann man es gar nicht haben. Und dann gibt es ein kleines Wort im Deutschen, das heißt aber. Und immer wo aber steht, geht es genau um das Gegenteil dessen, was bisher gesagt wurde. Ich komme ja aus Kassel, das ist die Stadt der Gebrüder Grimm. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, das seid ihr. Aber hinter 7 Bergen, bei den 7 Zwergen, da ist das Schneewittchen. Die ist 1000-mal schöner als ihr. Merkt ihr? Aber. Aber. Im Griechischen sind das 2 Buchstaben. De. De. Und alles wendet sich. Im Hebräisch und im Aramäisch, was Jesus gesprochen hat, ist es eigentlich bloß so ein Haken. W. W. Und alles ändert sich. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit dessen Wein nicht unrein machen wollte. Es war die Erinnerung an Jerusalem, an den Tempel, an den lebendigen Gott. Vielleicht auch an seine Erziehung durch die Großmutter, wo auch immer. Ich darf mich mit diesem Götzenzeug nicht unrein machen. Liebe Leute, Bewährung und Bewahrung im Wandel der Zeiten, im Sturm der Zeit. Ihr wisst das alle. Es sind am Ende Kleinigkeiten. Für die ersten Christen in Rom war es eine Prise Weihrauch. Also, ihr kennt es sicher alle aus. Ein Racherkerzel für den Kaiser. Und du warst gerettet. Dein Leben war gerettet. Oder eben noch nicht. Weil Christen in dem Bewusstsein lebten von Ewigkeit und von Herrlichkeit und beim Herz zu sein. Es gibt keinen Gott außer diesem Gott, der sich in der Bibel offenbart hat. Der Gott Israels, der uns in Jesus Christus begegnet ist. Aber dem Kaiser nicht das Schwarze unter dem Fingernagel. Und ich bin seit Jahren immer schon dabei und viele haben auch DDR hintergrund. Es sind die Kleinigkeiten. Ich hatte ein ziemlich langweiliges Schulzeugnis. Da kam dann sogar der Bezirksschulrat des Bezirkes Karl-Marx-Stadt zu uns nach Hause, um meinen Eltern zu sagen, mit so einem Zeugnis legen Sie doch Ihrem Sohn keine Steine in den Weg. So viele Pfarrerskinder machen die Jugendweihe und danach die Konfirmation. Unser Staat hat auch nichts gegen die Kirche. Herr Räucherkerzel. Gute Speise von des Königs Tisch und den besten Wein. Und da sagst du, nee, nehme ich nicht. Und vielleicht in der Zukunft auch wieder Kleinigkeiten, wo sich unser Glaube entscheidet, Bewährung unseres Glaubens in Kleinigkeiten. Dran zu bleiben an dem Wort des Herrn, in Verbindung zu bleiben mit Brüdern und Schwestern, wie ihr das hier seid in diesem zugegeben sehr großen Hauskreis. Sich gegenseitig zu vergewissern, denn allein gehst du ein. Miteinander diesen Weg zu gehen und sich anzufassen. Und dann geht ja die Geschichte, dass der Daniel dem obersten Kämmerer sagt, wir machen das jetzt vegetarisch. Nicht aus irgendwelcher Überzeugung von Greenpeace oder irgendeiner grünen Partei, sondern um sich nicht zu verunreinigen mit des Königs Speise, weil jedes Fleisch war Götzenopferfleisch. Paulus hat im Neuen Testament dann ganz viel darüber geschrieben. Und dann heißt es am Ende dieser 10 Prüfungstage, wo die nur Gemüse gegessen haben und Wasser getrunken haben, das Antlitz dieser 3 Männer aus Juda war noch hübscher und noch besser und noch ansehenswerter als die, die von des Königs Speise und von des Königs Tisch genommen hatten. Ein Wunder war geschehen. Das war die erste Klammer. Und nun schauen wir hinein in unsere Zeit und da seid ihr auch Mitdenker und wache Leute. Wir leben in einer Zeit, wo sich so unendlich viel wandelt und verändert. Die offizielle Kirche, Klimapolitik, auch die neue gewählte Präses der EKD. Im ersten Interview mit dem ZDF, was ich jedenfalls mitbekommen hatte, ein Schwerpunkt. Nein, das erste, Klimapolitik. Genderideologie, Kampf gegen Rechts und Menschenrettung zur See. Von Seelenrettung keine Rede. Der Ruf zur Umkehr, diese Woche war Bußtag. Also ich habe nichts vernommen von der offiziellen Kirche. Land, Land, höre des Herrn Wort. Ein geistliches Wort in dieser Zeit. Ich habe nichts gehört. Helft mir, wenn es irgendwo was gesendet und gesagt wurde. Oder auch der Antrag der offiziellen Kirche, nicht nur im Freistaat Sachsen, das ist noch ein Erbe vom Kurt Biedenkopf, sondern in ganz Deutschland brauchen wir einen Bußtag als staatlich arbeitsfreien Tag zum Innehalten für alle Menschen. auch für die, die noch nicht so lange hier leben. Ich habe nichts gehört von der Kirche. Und die offizielle Politik, das ist ja fast deckungsgleich. Klimarettung, Genderideologie, Rettung von Menschen aus dem Mittelmeer und ansonsten bitte die Abkehr von Plastiktüten und Uhrputzerstäbchen, damit das Meer nicht verunreinigt wird. Entschuldigung, wenn ich es ein bisschen auf die Spitze treibe. Und ich frage länger schon, Leute, die mich kennen, für die ist das gar nichts Neues jetzt aus meinem Mund. Ich sehe die Herrschaft der Lüge allerorts. In der Kirche, in der Politik und erst recht in den Medien. Der Prophet Jesaja schreibt, wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus Sauer süß und aus süß sauer machen. Wehe denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug. Ein altes Wort aus alter Zeit, prüft selber, wie aktuell das ist. Ob das Klima ist oder Corona oder irgendetwas anderes. Der ehemalige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat das gesagt, das ist offiziell verbürgt. Wenn es darauf ankommt, in der Politik muss man lügen. Das ist die Zeit, in der wir leben. Und dann ist die Frage, wohin geht die Reise in einer Welt, wo wir ja mittendrin leben? In Schule, im Beruf, mit Nachbarschaft. Zitat: Wenn Menschen gottlos werden, dann sind die Regierungen ratlos. Die Lügen grenzenlos, die Schulden zahllos und die Besprechungen ergebnislos. Dann ist die Aufklärung hirnlos, sind die Politiker charakterlos und die Christen gebetlos. Kirchen kraftlos, Völker friedlos, Sitten zügellos und Mode schamlos. Verbrechen maßlos und Konferenzen endlos und die Aussichten sind trostlos. Ende des Zitates. Es wird zugeschrieben dem Dichtervater des kleinen Prinzen, Antoine de Saint-Exupéry. Egal von wem, ich halte es für eine sehr kluge Beobachtung der Zeit und ganz zutreffend für unsere Zeit. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, verlassen von allen Geistern, geistern wir durch die Zeit. Wir schaffen das. Und die Frage ist, was macht das alles auch mit uns? Es hat der Dichter und Philosoph Friedrich Nietzsche schon vor weit mehr als 100 Jahren einmal Gedanken aufgeschrieben im Blick auf die Zukunft. Und wir werden gleich selber noch mal prüfen, ist diese Zukunft, die er gesehen hat, unsere Gegenwart? Zitat: Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am hellen Vormittag eine Laterne anzündete, auf den Markt lief und unaufhörlich schrie, ich suche Gott, ich suche Gott, da dort gerade viele von denen zusammenstanden, welche nicht an Gott glaubten, so erregte er ein großes Gelächter. Ist er denn verloren gegangen? Sagte der eine. Hat er sich verlaufen wie ein Kind, sagte der andere, oder hält er sich versteckt? Fürchtet er sich vor uns? Ist er zu Schiff gegangen oder ausgewandert? So lachten und schrien sie durcheinander. Der tolle Mensch sprang unter sie, durchbohrte sie mit seinen Blicken. Wohin ist Gott? Rief er, ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet, ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder. Aber wie haben wir das gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir die Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Stürzen wir nicht vorwärts, rückwärts, seitwärts und nach allen Zeiten? Gibt es noch ein Oben und Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Müssen nicht Laternen am Vormittage angezündet werden? Gott ist tot. Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt besaß, ist unter unseren Messern verblutet. Wer wischt das Blut von uns ab? Mit welchem Wasser können wir uns reinigen? Welche Sühne feiern und welche heiligen Spiele werden wir erfinden müssen? Müssen wir nicht selbst zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erweisen? Hier schwieg der tolle Mensch. Endlich warf er seine Laterne auf den Boden, dass sie in Stücke sprang und erlosch. Ende des Zitates. Friedrich Nietzsche. Gott ist tot. Für manche ganz praktisch. Warum muss ich beten vor dem Essen? Ich habe das Geld selber verdient. Hierzulande gab es mal wissenschaftlichen Atheismus. Das andere ist praktischer Atheismus. Die Rente kommt, auch ohne dass man dafür Gott dankt oder bittet. Alles funktioniert auch ohne Gott. Das ist praktischer Atheismus. Aber der tolle Mensch bricht aus und ist erschrocken. Wie vermochten wir, das Meer auszutrinken? Das Meer, das uns tragen will, unsere Lebensschiffe. Und das Schiff, das sich Gemeinde nennt. Das Meer ist leer, die Schiffe sind gestrandet. Der Horizont, der uns Orientierung gibt, wurde weggewischt, haben wir gerade gehört. Es gibt keine Koordinaten, kein Wertesystem mehr. Ich habe mich früher schon immer der Jugendarbeit gesträubt, als ich Prediger war hier in Sachsen. Meine Kollegen immer gesagt haben, das müssen die jungen Leute selber wissen. Ich habe immer gefragt, aber woher denn? Aber woher denn? Wenn alle Werte gleichgültig sind und wenn junge Leute selber wissen müssen, was sie machen. Wobei, so wird ja die Geschichte erzählt von den anti-autoritär erzogenen Kindern, die müssen heute wieder machen, was wir wollen. Der tolle Mensch fragt, was taten wir, als wir die Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Fort von allen Sonnen. Die Sonne gibt uns Wärme und Licht. Er muss mit einer Laterne am Vormittag schon leuchten, weil es so dunkel ist über der Erde. Und am Ende schmeißt er die Laterne weg. Sie springt in tausend Stücke. Es ist zappenduster. Keine Orientierung. Wo ist oben, wo ist unten? 64 Geschlechter haben wir, glaube ich, inzwischen geschaffen. Eine Ehe für alle und mit allen und alles geht. Ich sage immer noch, ab Werk bei der Auslieferung sind wir männlich oder weiblich. Reicht ein Blick zwischen die Beine. Wohin bewegen wir uns? Gibt es noch oben und unten? Ist irgendetwas noch gültig? Oder geht inzwischen alles weg? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort Nacht und mehr Nacht. Und nun, in einer gottlos gewordenen Welt, ist der Mensch das Maß aller Dinge. Jetzt muss der Mensch Gott werden. Aber wenn der Mensch Gott wird, wird es nicht göttlicher in dieser Welt, nicht einmal menschlicher. Das zeigen die Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Denken wir an Lenin und Stalin, an Mao Zedong, Pol Pot, an Hitler oder Honecker. All diese Ideologien rückten den Menschen in den Mittelpunkt. Also wer es noch in Erinnerung hat aus der Stabi-Stunde, alles mit dem Volk und alles für das Volk. Wobei die nicht zum Volk gehörten, die nicht in die gleiche Richtung mitmarschierten. Wo der Mensch von Menschen in die Mitte gerückt wird, werden andere zugleich an den äußersten Rand geschoben. Die Kulaken, die Reichen, die Juden, die Neger, wo Menschen sich anmaßen zu sagen, ja, der Mensch ist in der Mitte, kommen andere an den äußersten Rand. Die Tyrannei der Ungeimpften. Bei mir klingelt es da in den Ohren. Erschreckend, dass ich wach werde. Wohin geht die Reise? Wenn Werte wertlos werden, werden Menschen zu Unmenschen, die anderen Menschen dann nahezu das Menschsein absprechen. Das ist die Problematik, das ist die Frage, wohin geht diese Reise für uns? Und was macht das mit uns? Was bedeutet das für unser Leben und für unseren Glauben? Und dann schauen wir noch einmal hinein in den Daniel, in das Kapitel 6. Und Darius aus Medien übernahm das Reich, als er 62 Jahre alt war, und es gefiel dem Darius, über das ganze Königreich 120 Statthalter zu setzen. Und über sie setzte er 3 Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihn sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König der Mühe enthoben wäre. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn er war ein überragender Geist. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden. Denn er war treu, so dass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm, der König Darius, lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es solle ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, o König, wollest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Daniel ist über all diese Statthalter gesetzt, Vorgesetzter, voll das Vertrauen vom König zu haben, der sogar schon Gedanken hat, eigentlich, der ist so klug und so clever und so treu, den könnte ich eigentlich gleich als Vizekönig einsetzen und er nimmt mir viel Arbeit und Geschäft ab. Das sind die Gedanken vom König. Die Gedanken der Neider sind ganz andere. Man muss doch mal irgendwo hingucken bei dem. Eine Wanze ins Telefon oder irgendwas hacken, was der am Computer schreibt. Es muss doch irgendwo rauszukriegen, wer, der hat doch bestimmt auch einen schwarzen Fleck auf seiner weißen Weste. Und sie fanden nichts. Die haben peinlich genau gesucht, aber nichts gefunden. Die letzte Idee und die letzte Rettung ihres Gedankens: man müsste dem König etwas unterjubeln und das wird ihm gefallen, das wird er auch nicht gleich merken. Wer irgendetwas bittet von einem anderen Gott, von einem anderen Menschen, der kommt in die Löwengrube. Fein eingefädelt. Wir haben vorhin aus Matthäus 24 gehört, Eingangsworte. Das ist die Endzeitrede Jesu. Die beginnt in den Evangelien, ob Markus 13, Matthäus 24, gar nicht zuerst mit Krieg und Kriegsgeschrei, sondern mit der Verfolgung. Sie werden euch verfolgen. Haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Das Erste, was Jesus seinen Jüngern einschärft, als er auf dem Ölberg sitzt und die Jünger voller Freude den Tempel vor Augen und Jesus sagt, hier bleibt nicht ein Stein auf dem anderen. Und da fragen die Jünger, ja, wann wird das geschehen und wann kommt das Ende der Welt und gibt es dafür Zeichen? Das erste Zeichen, was Jesus gibt, ihr werdet verfolgt werden. Ich ernte gelegentlich Kopfschütteln, wenn ich sage, die Verfolgung ist der Normalzustand der Gemeinde. Dass wir hier so ziemlich unbehelligt noch sitzen, es überbitten und verstehen und Gnade oder was auch immer. Weltweit Verfolgung seit den römischen Zeiten, seit Beginn der Gemeinde bis heute. Und da, wo Christen verfolgt werden, wächst Gemeinde. Das ist was ganz Eigenartiges, scheinbar sogar ein geistliches Gesetz. Ob in China, im Iran, in anderen Ländern, da wächst Gemeinde. Übrigens, selbst und vielleicht gerade in Verfolgungszeiten, versuchen Christen um den Preis ihres Lebens das Abendmahl per Zoom zu vermeiden. Wir müssen uns treffen im Untergrund. Koste es unser Leben. Wir müssen uns anfassen, wir müssen uns Gesicht schauen, wir müssen uns umarmen. Das gab es zu Pestzeiten, zu Kriegszeiten, in Bombennächten und wo überall. Wo sind wir hingeraten? In welcher Zeit leben wir? Wo die Kirche nicht mal einen Widerspruch warnt, sondern schon mit Gehorsambefehl sagt, ja, bei uns, wer nicht getestet ist, kommt nicht zum Gottesdienst rein. Hatte ich vorhin gerade von einem lieben Bruder gehört. Ja, wo sind wir denn? Aber auch das sagt Jesus in dieser Endzeitrede im Markus 13. Der Vater wird den Sohn verraten und die Söhne ihrer Eltern dem Tod preisgeben. Ich will das alles nicht haben. Liebe Leute, ich habe 89, 90 gedacht, Entschuldigung, das offene Wort, meine Frau ist nicht dabei, darf ich es einmal sagen. Die Scheiße ist vorbei. Zu meinen Lebzeiten kommt das nicht nochmal. Habe immer auch gepredigt, das Himmelreich kommt nicht aus New York und nicht aus Nürnberg. Das kommt immer noch von oben. Der Westen ist nicht das Himmelreich. Aber dass es uns nochmal so erwischt, das hätte ich nie gedacht. Wirklich nicht. Erst vor 15 Jahren habe ich dann angefangen, auch entsprechend zu predigen, sehr vorsichtig, zu sagen, ja, wohin geht die Reise? Ob das wirklich zufällig oder nicht, gerade der Regierungsbeginn von Frau Merkel war, könnt ihr selber nochmal drüber nachdenken. Mit unserer Demokratie, mit unserer Freiheit, mit unserem Rechtsstaat und mit dem ganzen Wertewandel. Also zurück zum Bibeltext, jetzt geht es ja um das Leben von Daniel. Jetzt ist wieder der Preis sein Leben. So ließ der Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ausgegangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Das ist schon überraschend, ne? Der Daniel in seinem Glauben hat ein Fundament zunächst einmal. Das hat schon Daniel 1 gezeigt. Dann esse ich lieber Gemüse und verunreinige mich nicht mit dem Götzenopferfleisch. Und er hat auch ein Glaubensgeländer, eine Tradition. Er betet dreimal am Tag, hat eine feste Gebetszeit. Es gibt dreimal Mahlzeiten am Tag. Bei mir sind das inzwischen 7 bis 9, weil ich habe keinen Behälter mehr. Bei mir geht es direkt in den Darm und da geht nicht so viel rein. Also frühstücke ich dreimal und mache 2-mal Mittagessen und Kaffee trinken. Und das allerletzte gibt es abends um 10, halb 11. Und wenn ich nachts um 3 Uhr wach bin, gibt es noch einen Joghurt zwischendurch. Aber im Normalfall sagt man, 3-mal Essen am Tag und eine warme Mahlzeit, hat die Oma immer darauf geachtet. Ein Essensrhythmus. Ein Geländer, wo man durch den Tag kommt. Der Daniel hat ein Glaubensgeländer. 3-mal am Tag betet er. Und davon lässt er sich auch nicht beeindrucken. Egal, was der König, der Ministerpräsident oder sonst irgendeiner der Oberen sagt. Er hat diesen Rahmen, er hat dieses Geländer, er hat dieses Fundament in guten Zeiten schon aufgebaut. Er muss jetzt auch nicht überlegen, werden die Zeiten schlimmer, was müsste man denn jetzt machen? Er macht, was er immer macht. Lässt sich das interessanterweise auch nicht wegnehmen oder ausreden oder das Herz rutscht ihm in die Hosentasche vor lauter Angst. Da sage ich, ja, jetzt muss ich vorsichtig sein, dass mich keiner erwischt. Er ging in sein Haus. Und nun wird das Haus sogar noch beschrieben. Er hatte in seinem Obergemach, also sein Herrgottswinkel, seine Gebetsstube, seine Glaubensecke, die hatte der nie im Keller, sondern oben, nahe beim Herrn und auch sichtbar für alle Welt, denn da hat er offene Fenster. In solcher Situation hätte man vielleicht sagen müssen, Daniel, mach wenigstens einen Laden zu. Lass das Rollo runter. Bete leise oder lass es ganz weg. Bewährung und Bewahrung im Wandel der Zeiten, im Sturm der Endzeit. Was kommt auf uns zu? Prägen wir unseren Glaubensalltag auch im Austausch, im Miteinander, ein festes Gerüst, ein festes Geländer zu haben. Feste Gebetszeiten. Morgens, wenn ich die Augen aufschlage, lese und bete ich zuerst Luthers Morgensegen. Im Schlafanzug und noch auf der Bettkante. Das ist das allererste, was mich in den Tag hineinleitet. Das walte Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dann kommt dieser Dank für die Nacht und die Bitte für den Tag. Und ich sage euch erst recht, und da habt ihr auch eure Geschichten, wenn du so im Krankenhaus liegst, schmerzgeplagt bist, nach durchwachter Nacht, und dann am Morgen sagst, ja Herr, ich danke dir auch für diese Nacht, dass ich noch lebe. Und das Letzte am Abend ist dann der Abendsegen. Der Luther hatte einfach gute Worte geprägt und die Psalmen und Lieder, solche vorgeprägten Worte helfen mir auch immer. Der Daniel ging in sein Haus, hatte in seinem Haus ein Obergemach, und in seinem Obergemach offene Fenster. Nur aber nicht irgendwohin, sondern offene Fenster nach Jerusalem. Das war die Quelle, das war der Ursprung seines Glaubens. Dort war der Tempel. Dort hatte Gott erklärt, da bin ich anzutreffen. Also er guckt nicht irgendwohin. Offene Fenster sind auch keine Provokation, sondern er hat offene Fenster nach Jerusalem. Und wir feiern Sonntag heute. Jerusalem ist der Ort der Kreuzigung und der Auferweckung unseres Heilandes. Darum brauchen auch wir offene Fenster nach Jerusalem. Der Paulus stellt fest, gerade auch noch mal heute im Blick auf Ewigkeitssonntag, auf Totensonntag, wenn das mit der Auferstehung nicht stimmt, dann sind wir die elendesten unter allen Menschen, die auf diesem Globus wandeln. Und dann schreibt er weiter im Griechisch, nenüde, nun aber ist Jesus auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist der Erste einer neuen Welt. Und wir schauen schon in den Advent und in Richtung Weihnachten. Gott kommt zu uns, er ist uns ganz nahe. Und der Ort und der Tag und die Gewissheit der Auferweckung ist die Gewissheit für unseren Glauben. Das bekennt der Paulus und damit will ich schließen im Römerbrief im Kapitel 8, dass wir nahe beim Herrn bleiben. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie die Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Ich lade ein zu einem Gebet. Herr, du lebendiger und heiliger Gott, wir leben in sturmbewegten Zeiten und in einer Zeit, wo die Welt, ja selbst die offizielle Kirche, sich abwendet von deinen Werten, von deinen Maßstäben, von deinen Geboten und Gesetzen. Herr, in all dem, drunter und drüber, inmitten dieser haltlosen Zeit halten wir uns neu an dich und wir bitten dich, dass du uns hältst und dass du uns durchträgst, jeden Einzelnen, durch die ganz persönliche Lebensführung, durch Krisen, Krankheiten und manche Probleme im persönlichen Leben, aber auch uns als Gemeinde, die wir uns zu dir bekennen, dass du uns durchträgst und durchbringst, wie du es verheißen hast. Und wenn Verfolgungszeiten auf uns zukommen, Herr, dann lass uns umso fester stehen, wie Daniel. Lass uns treu sein, wie Daniel, und entdecken, dass du gerade darin das Leben bewahrst, für Zeit in der Löwengrube und für die Ewigkeit bei dir, denn nichts kann uns aus deiner Hand reißen. Hand, die nicht lässt, halte du uns fest und segne uns. Amen.